Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die weltwärts denken.
Wie ist es eigentlich, wenn man in seinem Auslandsjahr eigene Projekte und Ideen umsetzt und dabei natürlich auf Herausforderungen trifft und nach dem Abi auf ganz schön viel Verantwortung? Darum dreht sich die heutige Folge von Nachhaltig Weltwärts, dem Podcast für alle, die neue Perspektiven entdecken und sich freiwillig engagieren möchten. Und damit hallo, ich bin Matthias, war selber mal weltwärts und begrüße heute Beatrice. Hallo, wie geht's dir?
Hallo Matthias, mir geht's wunderbar. Ich hoffe dir auch.
Mir geht's auch wunderbar. Ich freue mich jetzt auf das, was wir jetzt nochmal durchleben werden mit dir.
Ja, ich freue mich auch schon total darauf, weil ich freue mich immer, wenn ich nochmal darüber sprechen kann.
Und du hast ja tatsächlich nochmal von zu Hause einen vollen Karton voller Erinnerungsstücke mitgebracht. Vielleicht können wir da später nochmal drauf reingehen.
Ja.
Ich glaube, das wird nochmal ganz spannend. Hier ein paar kleine Quick Facts über dich. Beatrice kommt aus Aachen in Deutschland, ist 24 Jahre alt. Nach dem Abitur und dem Weltwärtseinsatz hat sie eine Schreinerlehre gemacht und ist gerade mitten im Architekturstudium. Sie studiert eigentlich in München, ist aber gerade im Auslandsjahr in Sevilla in Spanien. Weltwärts ist sie mit dem Kindermissionswerk Aachen gegangen und ihre Partnerorganisation war 326. In Johannesburg in Südafrika hat sie in einem Schulprojekt für geflüchtete Kinder gearbeitet und hier unter anderem eigene Projekte umgesetzt. Am Ende konnte sie übrigens, kleiner Funfact am Rande, alle 150 Kinder am Hinterkopf erkennen. Beatrice, wenn du jetzt an dein Weltwärtsjahr zurückdenkst, was wäre der Hashtag oder der Slogan von dem Ganzen?
Ich würde sagen, Hashtag offen für alles, weil ich glaube, Offenheit ist das, was am wichtigsten ist und was einem am weitesten bringt in so einem Auslandsjahr.
Was waren denn so deine allgemeinen Aufgaben vor Ort?
Also meine Hauptaufgabe war es, würde ich sagen, die Kinder vor und nach dem Unterricht zu betreuen, weil die wurden immer mit Schulbussen zum Projekt gebracht und vom Projekt wieder wegtransportiert quasi. Und da braucht es immer eine Aufpasserperson, die das Ganze so ein bisschen betreut hat. Und das war so meine Aufgabe. Das Projekt heißt 3-6, weil die Kinder Unterricht von 3 bis 6 am Nachmittag hatten. Das hat natürlich dann bedeutet, dass ich am Vormittag mir irgendwelche anderen Aufgaben suchen musste oder auch bekommen habe. Viel war das Organisatorisches, zum Beispiel, dass ich mit Sponsoren in Kontakt war, dort auch E-Mails beantwortet habe oder mich mit darum gekümmert habe, dass die Schulanmeldungen gemacht wurden, also ja, die Kinder sich vorstellen konnten oder die Eltern ins Projekt gekommen sind. Dann war es wichtig, dass die Kinder, die ja an sich erstmal im Projekt nur Flüchtlingskinder waren, auch Kontakt hatten zu anderen südafrikanischen Kindern. Und deswegen haben wir dann fürs Wochenende manchmal kleine Fußballturniere organisiert oder irgendwelche Aktionstage, Sportevents. Und mein kleines eigenes Projekt war dann irgendwann einen Schulgarten, einen Projektgarten zu haben, wo ehemalige Kinder mitgewirkt haben und auch Eltern.
Ja. Warum sind die Kinder nur von 3 bis 6 da?
Also das ganze Projekt hat in einer Privatschule stattgefunden. Und die Kinder kamen aus geflüchteten Familien, ganz viele aus dem Kongo, viele wirtschaftliche Flüchtlinge auch noch aus Zimbabwe und dann Ruanda, Angola, Nigeria, alles, was irgendwie oberhalb von Südafrika liegt. Als ich dort war, gab es circa 6 Millionen Flüchtlinge in Südafrika. Das muss man sich mal vorstellen. Naja, und dann hat sich diese Schule überlegt, wir haben eigentlich ja nur vormittags unsere Kinder da. Nur vormittags werden die Räume genutzt und nachmittags haben wir einen Leerstand. Dann haben sie dieses Projekt 3-6 gegründet, wo sie geflüchtete Lehrer engagiert haben, geflüchtete Kinder zu unterrichten. Und das von Grade R bis Grade 6, also so quasi letztes Kindergartenjahr bis ungefähr 14 Jahre. Und tatsächlich war es ein Schulüberbrückungsprogramm. Aber das Coole war, dass nahezu 100% von den Kindern, die einmal in dem Projekt waren, einmal bei 3-6 Unterricht hatten, danach in einer normalen öffentlichen Schule auch weiter ihre Schulbildung verfolgen konnten.
Warum? Was heißt Schulüberbrückungsprogramm?
Das ist quasi kein volles Schulprogramm. Also in diesen 3 Stunden am Nachmittag konnte nur Matheunterricht, Englischunterricht und Life Skills Unterricht verfolgt werden. Das ist aber das Basic-Programm, was jedes Kind braucht, um normalen Unterricht mitverfolgen zu können.
Also der Grund ist quasi, die Geflüchteten können noch nicht auf eine normale Schule gehen, weil irgendein Status noch nicht geklärt ist oder weil die Sprache noch nicht gesprochen wird. Und damit sie überhaupt was lernen, gibt es quasi die Schule.
Also das Problem ist meistens nicht die Sprache. Die Sprache ist nach 2 Monaten eigentlich da, weil Kinder lernen einfach super, super schnell. Offiziell hat jedes Kind Recht auf Bildung, aber naja, am Ende braucht man dann doch ein Papier, das heißt Asylum Seeker, und das muss von der Behörde ausgestellt werden. Und oft sitzt dann einfach jemand da und sagt, ja, also wenn du es haben möchtest, dann gib mir halt 2000 Rand. Das hat so eine Flüchtlingsfamilie meistens nicht. Und deswegen gibt es dann auch keine Schulbildung.
Okay. Und ich fand eine tolle Geschichte auf der Website von 326 tatsächlich, und zwar Randry. Ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst. Er kommt aus Burundi, war ganze 4 Jahre auf der Schule, hat dann ein Stipendium für das College bekommen da, war dann nach dem College irgendwann ein Jahr Freiwilliger im Projekt und ist mittlerweile jemand, der ausgebildet wird, um Lehrer zu sein in dem Projekt. Also auch so ein schöner Kreis irgendwie.
Ja, ich kenne ihn tatsächlich und ich würde ihn eigentlich super gern mal wieder treffen. Ein total toller Junge. Er hat es da wirklich geschafft. Er ist mit super viel Ehrgeiz da dran gegangen. Er hat sich natürlich trotzdem in der normalen Schule dann erstmal schwer getan. Aber das Schöne war, dass das Projekt 3-6 war immer noch hinter ihm und konnte ihn unterstützen, wenn es zum Beispiel darum ging, dass er dann ja eine Schuluniform auch brauchte für eine normale Privatschule, für die man eigentlich bezahlen muss. Und ja, die haben ihn natürlich gefördert, aber umgekehrt konnte er dann auch ab und zu mal nachmittags einfach in unser Office kommen und nochmal mit uns ein bisschen sich unterhalten, wenn er irgendwelche Probleme hatte und so. Ich finde es auch richtig toll, ich bin sehr stolz auf ihn, dass er es da so weit geschafft hat und jetzt auch ja das weitertragen möchte, indem er Lehrer werden möchte.
Das ist echt ein nachhaltiges Projekt dann irgendwie. Ja. Jetzt haben wir schon sehr über dein Projekt gesprochen. Jetzt, wir fliegen nochmal ein bisschen an den Anfang. Wie war das, als du in Südafrika angekommen bist? Aha. War das sofort so, okay, let's do it und direkt ganz viel Arbeit? Oder wie war deine Stimmung, als du da angekommen bist?
Also, als allererstes Mal, es war unfassbar kalt. Das würde man sich ja eigentlich nicht vorstellen von einem Land wie Südafrika, oder? Ja, ich musste dann mal feststellen, Johannesburg liegt auf 1800 Meter Höhe. Und als wir am ersten Morgen aufbrechen wollten, war das Garagentor eingefroren und wir kamen nicht los. Und es gab als erstes ein Holiday-Programm. Also die Kinder hatten Ferien und wir hatten eine volle Woche voller Aktionen. Die waren natürlich erstmal überwältigend und total toll. Und danach haben erst eigentlich die richtigen Herausforderungen irgendwie angefangen. Und naja, dann musste ich mein Leben so ein bisschen einrichten und ja, lernen, dass man nicht einfach aus der Haustür laufen kann und machen kann, was man möchte, sondern besser immer in Begleitung ist, auf jeden Fall nur, wenn es hell ist, unterwegs ist, eigentlich überall mit dem Auto hinfahren muss. Wir hatten zum Glück ein Auto vom Projekt aus gestellt, also das ging. Aber ja, man fühlt sich erstmal in seiner Freiheit irgendwie beraubt. Ich habe mich dann erstmal im Fitnessstudio angemeldet, weil ich dachte, ich muss irgendwie trotzdem laufen gehen. Ja, hat auch nicht so gut geklappt, aber man probiert dann erstmal so ein bisschen Alternativen für das zu finden, was man gewöhnt ist. Aber letztendlich habe ich auch probiert, mich auf alles erstmal einzulassen, weil mein Hashtag war ja auch offen für alles. Und dann auch, dass meine Projektleiterin, direkte Vorgesetzte, mich erstmal kennenlernen musste. Mhm. Und die musste mir erstmal vertrauen. Man muss sich vorstellen, die ist selber eine politisch Geflüchtete und hatte tatsächlich auch mit Verfolgung zu kämpfen, auch noch als sie in Südafrika war. Deswegen darf ich hier auch keinen Namen nennen oder so. Und die hat natürlich erstmal ein bisschen gebraucht, um jemanden zu vertrauen. Völlig verständlich. Hieß aber auch, dass ich am Anfang erstmal nicht so viele Aufgaben bekommen habe. Das ist dann erst mit der Zeit gekommen. Da muss man sich erstmal aneinander gewöhnen und sich einleben.
Und beim Thema Sicherheitsgefühl fliegt man da vielleicht auch hin mit einer zu großen Angst und merkt dann vielleicht auch im Laufe des Jahres, okay, an manchen Stellen kann man das ein bisschen zurückfahren.
Ja, total. Würde ich schon unterschreiben. Man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Bin ich jetzt einfach der Touri, der auf blöd tut und alles ausprobiert? Oder halte ich mich einfach an Regeln, an die sich vor Ort jeder hält? Ja. Und das ist einfach ein total großer Unterschied. Ich bin dorthin gefahren und habe ungefähr die ersten 3 Monate nichts alleine gemacht. Was mir auch so vorgeschlagen wurde, das haben auch, also mein Mentor zum Beispiel vom Projekt aus, der hat auch gesagt, hey, du musst echt aufpassen am Anfang. Und darauf habe ich mich erstmal eingelassen, habe nur was mit Einheimischen unternommen, was ja sinnvoll ist, weil die wissen, wie der Hase läuft. Und danach konnte ich dann auch immer mehr Sachen alleine machen, konnte auch mal andere Leute mitnehmen und anderen Leuten irgendwie zeigen, worauf man achten muss und so. Und letztendlich war ich selbst in den Gebieten, die eher als gefährlich, was der Stadtkern dort ist, aber nur mit einem Social Worker oder nur mit einer Lehrerin vom Projekt. Okay. Und da ist mir überhaupt nichts passiert. Mir ist in dem ganzen Jahr nichts passiert. Und ich würde sagen, es ist jetzt nicht ein total gefährliches Land, wenn man sich an gewisse kleine Regeln hält.
Und du hast in einem Wohnheim für Studierende gewohnt. Ja. War das für dich eher ein Vorteil, weil du sofort viele Leute vielleicht auch in so ein bisschen deinem Alter kennenlernen konntest? Oder wie würdest du das beschreiben?
Das war total ein Vorteil. Also diese Freundschaften habe ich bis heute. Mir hat letzte Woche noch einer irgendwie mal geschrieben und gesagt, hey, wie geht's dir eigentlich? Ich vermisse dich hier. Ich habe nur die ersten 5 Monate in diesem Wohnheim gewohnt und am Ende dann in einer WG mit anderen Freiwilligen noch. Bin aber immer wieder ins Wohnheim zurückgefahren, weil ja, wenn man mit Gleichaltrigen was zu tun hat, dann nehmen die einen auch sofort mit. Ja. Und das ist total hilfreich gewesen.
Du hast gerade schon von der Projektleitung erzählt, die länger braucht, um zu vertrauen. Aber die war ja auch generell, glaube ich, ein bisschen konservativer eingestellt im Vergleich zu anderen Menschen in deinem Projekt. War das auch ein Problem am Anfang?
Daran musste ich mich erst gewöhnen und ich hatte natürlich auch irgendwo einen Tatendrang und wollte alle möglichen Sachen machen. Und sie hat mich, glaube ich, am Anfang auch manchmal ein bisschen gebremst, würde ich sagen. Aber ich habe dann gemerkt, dass es total gut war, weil sie letztendlich diese ganzen Familien aus dem Projekt auch total gut kannte.
Ja.
Und wusste, wie die so ticken. Und ich habe letztendlich von ihrer Zurückhaltung auch total viel gelernt, weil ja, man durch Beobachten dann immer mehr mitbekommt. Und gleichzeitig hatte ich aber ja dann den Projektgründer, der auch mein Mentor war, der sehr progressiv war und immer noch eine Neuerung und noch eine Technologie und noch ein Projekt starten wollte. Also das andere Extrem. Und wir hatten jede Woche ein gemeinsames Meeting. Und wenn er mit seinen ganzen Ideen gekommen ist, ist sie immer still geblieben und hat danach im Office eigentlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat sich gedacht, oh Gottes Willen, Beatrice, wie machen wir das jetzt?
Aber dann saßt du ja auch irgendwie zwischen zwei Stühlen, oder? Auf der einen Seite so der Mentor, auf der anderen Seite so deine Chefin und du so dazwischen?
Ja, aber wenn man so probiert, beiden ein bisschen gerecht zu werden, dann sind am Ende eigentlich beide total glücklich.
Okay. Aber heißt das, du hast ein bisschen vermittelt dann in der Rolle, der du
Ich habe mich
hast?
Nie als Vermittler gesehen.
Okay.
Aber ja, ich musste schon abwiegen, das stimmt. Ja. Aber es hat mich nicht belastet, würde ich sagen. Ich hatte schon manchmal das Bedürfnis, mich jetzt einfach aus diesem Office zu distanzieren und dann so ein bisschen auch meine eigenen Projekte zu haben, was mir auch total gewährt wurde, weil die mir sehr vertraut haben und sowieso wollten, dass ich ein paar eigene Sachen mache.
Okay, das war gewünscht.
Das war gewünscht. Oder wenn sie gemerkt haben, dass ich etwas gut kann oder so, dann
Cool. Ja, lass uns noch ein bisschen über diesen Garten sprechen. Wie würdest du denn sagen, bist du überhaupt auf die Idee gekommen, hey, ich gründe jetzt hier so einen Schulgarten?
Diesen Schulgarten gab es schon mal vor meiner Zeit, aber den gab es dann nicht mehr. Und wir haben nach einem Projekt gesucht, wie wir ehemalige 3-to-6-Kinder wieder ein bisschen einbinden können, weil die nach wie vor einen totalen Bezug zu dem Projekt haben. Die haben immer gesagt, wir sind 3-to-6-Family. Also ja, es war wirklich so eine große Familie irgendwie. Gleichzeitig gab es einige sehr bedürftige Familien in dem Projekt und deswegen haben wir alle 2 Wochen sowieso große Essenspakete verteilt. Und daraus kam dann eigentlich so ein bisschen die Idee, dass man so einen Schulgarten gründet, in dem ehemalige Kinder, die ältesten Kinder aus dem Projekt und Projekteltern sich engagieren können, wenn sie Lust haben und dort Gemüse hauptsächlich anpflanzen können und wenn dann geerntet wird, können sie es auch mit nach Hause nehmen oder können entscheiden, wer es gerade besonders braucht und diese Familien bekommen das dann. Ja, es hat super gut geklappt. Es war ein tolles Projekt und es hatten alle viel Spaß und es hat auch nochmal anders zusammengeschweißt, würde ich sagen. Weil wenn man so im Klassenraum sitzt, dann ja,
ist das ist anders als gemeinsam draußen werkeln, irgendwas zusammentun mit den Händen. So.
Genau.
Weltwärts ist so geben und nehmen und das war vielleicht etwas, was du gegeben hast, diese Idee oder diesen Drill, da wieder was anzupacken. Daneben hast du, das hast du vorhin auch schon mal erwähnt, ja auch zum Beispiel Fußballturniere mit organisiert. Was hat dich überhaupt motiviert, da auch immer zu sagen, hier am Wochenende mache ich noch was und hier den Garten, ja, das mache ich auch noch nebenbei irgendwie.
Also erstmal haben die Kinder und das Projekt mir einfach so wahnsinnig viel gegeben und ich habe so irre viel von denen mitgenommen und gelernt auch, dass ich irgendwie echt das Bedürfnis hatte, denen was zurückgeben zu können. Und gleichzeitig waren das super talentierte Kinder, die richtig was auf dem Kasten hatten und ich fand das echt blöd, dass die auch in manchen Bereichen einfach zurückgehalten wurden durch ihren Status als Flüchtling. Und ja, eine meiner Lieblingssituationen war dann auch mal, dass es so einen Athletiktag gab, eigentlich von der normalen Schule, wo wir auch den Unterricht hatten. Und die haben gesagt, hey, kommt doch dazu. Hatten drei andere Schulen auch noch dort und wir waren dann insgesamt mit dem Projekt dann vier Schulen. Und es gab lauter Sprints und so, wo ich die Kinder vorher ein bisschen im Sportunterricht drauf vorbereitet habe, Staffellauf und so weiter und so fort. Und letztendlich haben wir echt viele Medaillen einfach abgeräumt, obwohl das die Kinder waren, die am wenigsten irgendwie Vorbereitung hatten und so. Und es war einfach viel Talent unter den Kindern. Es wäre eine Verschwendung gewesen, dass das nicht irgendwie ein bisschen ausgepackt wird. Genauso beim Fußballspielen.
Bei den Projekten, wir haben am Anfang so über Herausforderungen gesprochen, als du angekommen bist. Hast du denn auch bei diesen ganzen Projekten, gerade die du selber umgesetzt hast, irgendwelche Probleme, irgendwelche Hürden, wenn wir jetzt im Sportmodus bleiben, über die du drüber springen musstest?
Also, die Kinder waren allesamt sportlicher als ich. Das war schon mal das Grundproblem. Ja, letztendlich sich damit anfreunden, dass man Verantwortung bekommt und das dann aber auch schön finden. Weil es ist ja total nett, dass einem so viel vertraut wird.
Du hattest neben deinen eigenen Projekten im allgemeinen Projekt aber auch sehr viel Verantwortung. Du hattest zum Beispiel, hast du mir erzählt, den Generalschlüssel. Etwas, was nicht mal die LehrerInnen vor Ort hatten. Wie war das für dich und warum hattest du den Generalschlüssel?
Also erstmal, das war total komisch für mich am Anfang und wusste nicht, was ich jetzt als 18-Jährige mit so einem Schlüssel sollte. Und es ist dann ziemlich schnell auch klar geworden, gut, dieses Projekt war nachmittags, wenn nicht mehr der normale Schulbetrieb so abgelaufen ist. Ich war die Letzte, die unser Büro abgesperrt hat und dann auch noch ein Sicherheitstor. Mhm. Und deswegen hatte ich den. Der ist mir sogar auch einmal abgebrochen. Das war auch ganz furchtbar. Da musste ich...
Nein, Verantwortung und dann noch sowas. Aber diese Frage, warum habe ich den eigentlich, hast nur du die gestellt oder haben auch die anderen LehrerInnen sowas hinterfragt?
Die haben sich das lustigerweise nie gefragt, glaube ich. Aber es hatte schon zur Folge, dass ich eine höhere Position in deren Wahrnehmung hatte, glaube ich. Und zwar einfach auch, weil ich in diesem Büro gearbeitet habe und die immer in den Klassenräumen waren. Mhm. Aber ich war ja nicht Lehrerin. Und eigentlich hatte ich eine viel geringere Position und das finde ich auch total wichtig, weil als Weltwärtsfreiwilliger ist man ja nicht jemand, der irgendwo großartig Verantwortung übernehmen sollte, sondern man ist jemand, der so ein Plus One ist. Aber ich habe mich dann zum Glück schnell dran gewöhnt irgendwie, dass ich diese Verantwortung hatte. Aber es war eine Herausforderung am Anfang.
Ja. Und am Ende ist es aber ja ein pragmatischer Grund, wie du gerade gesagt hast.
Ja, total.
Du warst die Letzte, du musst das alles abschließen. Neben der Verantwortung für Schlüssel, für deine Ideen, hattest du gleichzeitig auch noch super viel Vertrauen von den Eltern? Du hast es am Anfang ein bisschen erzählt, dass die Eltern zu dir gekommen sind, auch zum Thema Schulaufnahme. Du warst quasi wie so eine Art Hoffnungsträgerin für die. Mhm. Erzähl ein bisschen, was genau das Thema war, warum die Eltern so viel Hoffnung in dich gesetzt haben und wie hat sich das für dich angefühlt?
Ich fand das eigentlich schade, aber man muss dann doch wieder sagen, wenn so eine weiße Person vor denen steht, dann denken die auch erstmal ein bisschen in Macht. Und dann haben sie das Gefühl, dass das so eine Schlüsselperson sein könnte, über die ihr Kind in das Projekt gelangen kann. Was am Ende ja gar nicht so war. Ich habe mir die ja nur angehört und maximal irgendwie deren Bewerbung auf das Projekt aufgenommen. Aber ich war nicht die Person, die am Ende entschieden hat, das Kind wird genommen, das Kind wird nicht genommen. In Hochzeiten saßen da wirklich 50 Mütter vor unserem Office und haben gewartet, dass sie mit mir oder einer anderen Freiwilligen sprechen können. Und das war dann schon ein hoher Druck irgendwann auch, weil, wenn so eine Mutter heulend vor dir steht und sagt, du musst mein Kind aber aufnehmen und man selber kann nur antworten, wir tun unser Bestes, dann ist das, also dann geht man erstmal nach Hause und muss sich erstmal hinsetzen und irgendwie davon runterkommen letztendlich hat mich dann auch wieder frei gemacht, dass ich sagen konnte, okay, es ist am Ende nicht meine Entscheidung. Und ich kann weiter sagen, was mir diese Eltern erzählen, aber letztendlich die Entscheidung liegt nicht in meiner Hand. Und es wird auch nie passieren, dass diese Entscheidung in meiner Hand ist. Und das bricht einen dann wieder ein bisschen frei davon.
Aber es war ja nicht nur die Geschichten der Eltern, sondern du warst ja auch so ein bisschen eine Ansprechperson für viele Kinder. Wahrscheinlich, weil du mit kurz nach Abi, ne? 18
ja,
hast du, glaube ich, gesagt.
Genau.
Bist du natürlich näher vom Alter an den Kindern, als manche LehrerInnen es waren. Das heißt, die Kinder sind auch zu dir gekommen, haben teilweise ihr Herz ausgeschüttet. Da konntest du ja nicht sagen, das ist jetzt nicht meine Entscheidung. Wie bist du da mit dem Thema Nähe, Distanz umgegangen?
Ja, ich fand das total schön, dass die Kinder mit ihren Problemen irgendwann auf mich zugekommen sind, weil das bedeutet ja auch, dass sie einem irgendwie vertrauen. Und wie du richtig gesagt hast, ich war eben in dieser Zwischenposition. Ich war zu jung für eine Lehrerin, ich war zu alt für eine Schülerin. Und dann kam es schon häufiger zu Situationen, wo sie echt brenzlige Situationen auch von zu Hause berichtet haben. Und das hat mich am Anfang dann oft auch bisschen nervös gemacht und dann musste ich irgendwie überlegen, was ich jetzt als nächstes tue, aber ich hatte immer geniale Ansprechpartner. Es gab die ganzen Lehrer, es gab diese Projektkoordinatorin und oft waren es dann so kurze Situationen, zum Beispiel als die Kinder angekommen sind mit dem Bus und vor dem Unterricht, dann haben sie mir schnell noch irgendwas erzählt, haben gesagt, hey Beatrice, I need to talk to you. Und dann haben wir uns irgendwie an einen Baum gesetzt und darüber geredet. Da mussten sie aber auch schon in den Unterricht. Mhm. Und dann hatte ich Zeit, zu der Koordinatorin zu gehen. Ja, und auch mein Mentor. Also da hatte ich echt viele Leute mit, Freiwillige, zu denen ich einfach direkt gehen konnte und sagen konnte, ich habe gerade das und das gehört. Ist das normal? Muss man da einfach nur gucken, dass es dem Kind jetzt gut geht? Oder steckt da was dahinter, dass wir wirklich ja zur Tat greifen müssen, was dann auch ab und zu passiert ist.
Das heißt aber, du hast dich auch nie alleine jetzt mit dem Problem gefühlt, sondern du hattest eben immer eine Koordinatorin im Hintergrund, andere Menschen, mit denen du reden konntest.
Ja, das muss ich sagen, war wirklich genial vor Ort auch organisiert, dass ich diese Mentorenfamilie hatte, zu denen ich wöchentlich gegangen ist, dass wir wöchentlich Teammeetings hatten mit allen Leuten. Ich habe die Lehrer jeden Tag gesehen und so. Das hat echt super geklappt.
Du hast jetzt Mentorenfamilie gesagt. Mhm. Bei Weltwärts gibt es tatsächlich Personen oder Gruppen, die unabhängig sind und die nicht unbedingt deine direkten Chefs sind. Die Person soll einem bei Fragen und Problemen helfen und einem ja, beim Leben vor Ort unterstützen, am Ende genau wie es bei dir ja auch passiert ist. Wie sah denn so der Kontakt zu dieser Mentorenfamilie bei dir aus?
Also bei mir war es tatsächlich so, dass das sehr projektbezogen war, weil mein direkter Mentor war der Projektgründer. Und die haben mich jeden Donnerstagabend zum Abendessen eingeladen. Und das war ein gesetzter Termin. Und da haben sie mich jedes Mal auch ein bisschen ausgequetscht. Und dann musste ich immer ein bisschen erzählen. Sie haben umgekehrt natürlich auch erzählt, was sie so die Woche über gemacht haben. Aber die haben da schon echt immer geguckt, dass es uns gut geht.
Also der Mentor bzw. die Mentorenfamilie immer so ein Halt, aber auch so ein Ort, wo du fragenlos werden konntest. Ja. Und die dich immer unterstützt haben.
Ja.
Und wie ist es sonst? Gerade als junge Freiwillige kommt man doch wahrscheinlich bei diesen Problemen, bei diesen Verantwortungen, aber vielleicht auch bei ganz kleinen Alltagsherausforderungen manchmal an die Frage, hey, ich habe auch meine Limits, es geht gerade nicht mehr. Wie bist du damit umgegangen?
Da habe ich ganz, ganz am Anfang eine total schöne Geschichte gehabt und einen sehr weisen Ratschlag bekommen. Und zwar in meiner, glaube ich, zweiten Woche, als ich dort war, nichts zu tun hatte, keine Freunde und nicht wusste, was ich jetzt eigentlich mit meiner Zeit machen soll. Und da war ich in einem Township und habe zwei Ordensschwestern, die befreundet waren mit der Schule, wo ich gearbeitet habe, in Johannesburg, die besucht und in deren Projekt mitgeholfen. Und dann nach einem relativ harten Tag hat mich eine von den beiden mit einer anderen Freiwilligen noch in ein Restaurant mitgenommen und hat gesagt, dieser Eiskaffee hier, der ist richtig gut, den bestellt ihr euch jetzt. Und wir haben uns auf der Karte diesen Eiskaffee angeguckt und haben uns gedacht, nee, das können wir doch nicht machen, der ist viel zu teuer und für den Preis könnten wir so viele Kinder morgen mit einem Mittagessen versorgen. Und haben das dann probiert, irgendwie ein bisschen zum Ausdruck zu bringen und dann hat sie uns angeguckt und gesagt, nee, so dürft ihr nicht denken. Ihr müsst erst gucken, dass es euch gut geht. Und wenn das gerade ist, was ihr braucht, dann ist es dieser Eiskaffee. Und da achtet ihr nicht auf den Preis. Und wenn es euch gut geht, dann könnt ihr anderen helfen. Aber sonst bringt ihr denen gar nichts. Und das begleitet mich ehrlich gesagt bis heute hin noch. Und das finde ich auch einen total wichtigen Ratschlag an alle, die vielleicht auch mal so einen Dienst machen wollen. Also man muss erst mal gucken, dass man selber irgendwie fit ist. Und was das dann am Ende ist, das kann total unterschiedlich sein. Für mich ist es zum Beispiel, dass ich super gerne auch in der Natur bin und alle paar Wochenenden irgendwie, ja, mal raus aus der Stadt muss und einfach, ja, mal Abstand von dem zu bekommen, was gerade um einen rum ist.
Ich finde, das ist tatsächlich ein mega guter Punkt. Auch heute, auch hier, auch jetzt, auch in Deutschland, für Freiwillige, für zukünftige Freiwillige, für dich, für mich, für Studierende, für jeden eigentlich, denn wir haben halt nur bestimmte Ressourcen. Du hast aber auch, und das liegt tatsächlich hier vor uns auf dem Tisch, und das finde ich faszinierend. Und irgendwie in meinem Kopf hat dir das vielleicht auch Kraft gegeben. Du hast nämlich ein Fotobuch gemacht und auf dem Titel steht Photo a Day Journal. Erzählst du ein bisschen was darüber?
Ja, also ich sag ja jetzt, so ist mir der Gedanke gekommen. Eigentlich ist das der Vorgänger von BeReal.
Ja.
Und zwar ist es ein Fotobuch, wo ich jeden Tag ein Selfie machen musste, sollte, wie auch immer. Und dann alle paar Wochen in einen Photoshop gegangen bin und diese Fotos ausgedruckt habe und eingeklebt habe. Und mit einer Mitfreiwilligen haben wir dann gegenseitig uns immer wieder Kommentare drunter geschrieben. Und ja, guck mal, wenn ich das jetzt hier aufschlage zum Beispiel, da bin ich mit einer riesigen Rolle Bläschenfolie, weil wir eine Kunstauktion gemacht haben. Ja, und diese ganzen Bilder natürlich verpacken mussten. Ja. Und ja, also das hätte ich sonst vergessen, dass ich mit so einer Riesenrolle durch die ganze Shopping-Mall gelaufen bin.
Also das ist jetzt so eine Erinnerung. Und hat dir das damals aber auch irgendwie so ein bisschen Kraft manchmal gegeben?
Ja, weil meistens sind auf so Fotos dann doch eher glückliche Momente. Es war schon ziemlich cool, ja. So, wenn man das rückblickend hier alles sieht und es sind einfach nur tolle Momente. Mein Lieblingsfoto hier, dann kannst du es auch sehen. Guck mal, da steht Day 118 hinten drauf.
Ich kann es vielleicht beschreiben. Wir sehen ganz viele Kinder in, würde ich sagen, blauen Schuluniformen oder blauen Shirts. Und sie haben alle bunte Masken auf dem Kopf. Es sieht eher nach Spaß aus. Bunt.
Ja. Und so war es auch. Es war ein richtig bunter Tag. Es war so ein Aktivitätentag, den wir organisiert haben an einem Samstag. Und diese ganzen Kinder, ich habe ja schon jetzt erwähnt, das sind Flüchtlingskinder gewesen, zum Teil auch politische Flüchtlinge. Das heißt, wir durften eigentlich keine Fotos von denen machen. Es durften auch keine Fotos veröffentlicht werden, weil ja, man wusste nie, wer am Ende nochmal verfolgt werden könnte. Und dort haben die ganzen Kinder Masken gemalt. Und dann ist dieses Foto entstanden, wo alle dort sitzen mit ihren Masken und es durfte einfach jeder mal ein Foto machen. Und es ist total egal, wer dahinter steht, hinter jedem einzelnen Gesicht jetzt irgendwie. Man sieht einfach, es ist eine fröhliche Gemeinschaft und deswegen gefällt mir dieses Foto irgendwie so gut.
Und wenn ihr jetzt das Foto mal in real sehen wollt, dann könnt ihr das machen und zwar auf unserer Instagram-Seite Weltwärts. Schaut einfach mal vorbei, da könnt ihr euch genau das Foto mal angucken. Schaust du auch jetzt ab und zu nochmal in das Büchlein rein?
Ich habe es schon länger nicht mehr gemacht, aber ich bin gerade auch wieder sehr glücklich, dass ich diese Fotos sehe. Und ja, ich glaube, so einmal im Jahr oder so passiert das, dass ich da wieder reingucke. Und da sieht man mal, wie viel das hermacht, so ein richtig ausgedrucktes Fotobuch zu haben und nicht nur irgendwie auf dem Handy, wo man durch die Mediathek scrollt. Es macht echt viel mehr Spaß, da durchzugucken. Besonders mit den Kommentaren, die immer irgendwo noch dastehen.
Das ist auch noch schön.
Ich finde so, als Rückkehrer ist es irgendwie auch ein bisschen die Aufgabe, dass man das weiterträgt, was man so erfahren hat. Diese Weltoffenheit, die einem da irgendwie auch mitgegeben wurde. Ja. Und so ein Fotobuch macht es richtig viel einfacher. Das packt man einfach aus und sagt, hey, guck mal, was ich alles erlebt habe. Ja. Und dann kommen so oder so direkt Rückfragen. Man muss gar nicht viel erzählen, was man eigentlich gemacht hat, weil es ist ein bisschen selbsterklärend.
Du hast tatsächlich, und das ist cool, du hast einen kompletten Karton heute dabei mit Sachen. Was ist denn noch alles aus deiner Südafrika-Zeit da?
Also besonders ist eine große Tüte eigentlich mit lauter Briefen da drin. Und
ja, jetzt ihr hört jetzt, wie wir alles rausmachen. Ihr hört jetzt knittern, ihr hört jetzt...
Ich hole jetzt mal diese Briefe raus. Die habe ich mir wirklich lange nicht mehr angeschaut. Aber da haben mir fast alle Kinder, würde ich sagen, als ich gefahren bin, noch einen Brief gemalt, gebastelt, gezeichnet. Die sind sehr, sehr bunt, diese ganzen Briefe.
Ach, genau. Sie sagt ganz oft, toll. I love you, love.
Ja.
I will miss you.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Das ist sehr süß, wirklich.
Cool. Was ist noch in deiner Kiste?
In meiner Kiste ist noch ein großer Umschlag und da sind lauter Karten, Eintrittskarten, Landkarten.
Also so Erinnerungen aus dem Jahr quasi.
Ja, genau. Von irgendwelchen Reisen, die ich gemacht habe. Ja.
Okay, also deine Kiste ist auf jeden Fall voller Erinnerungen. Ich würde sagen, das ist etwas, was wir vielleicht auch jedem empfehlen können. Macht es.
Auf jeden
Hebt
Fall.
Hebt die Sachen auf.
Auf jeden Fall.
Wir sind jetzt mitten in deinem Weltwärtseinsatz. Tatsächlich, wir sind gerade mittendrin, weil um uns herum liegen jetzt Bücher, Fotos, Briefe. und bevor wir gleich auflösen, was du sonst noch so in dein heutiges Leben mitgenommen hast, kommen wir jetzt schon zu den berüchtigten drei schnellen Fragen.
Die drei schnellen Fragen.
Ein Wort, das wir alle aus Südafrika kennen sollten.
Schab oder Schab-Schab. Das kann sowohl Begrüßung als auch Verabschiedung oder okay oder total cool heißen.
Weltwärts in einem Wort.
Praline. So, wenn man reinbeißt, ist es voller Überraschungen.
Nämlich, mit welcher Person, egal jetzt mal wem, würdest du gerne ein gemeinsames Abendessen haben?
Ich glaube, mit jemandem, wegen dem irgendwas Neues angefangen hat. Also Nelson Mandela zum Beispiel, wenn wir auf Südafrika eingehen. Der hat dort in der Geschichte einfach einen entscheidenden Unterschied gebracht.
Und guck mal, das waren schon drei schnelle Fragen. Geschafft. War nicht schlimm, oder?
Nee, war überhaupt nicht schlimm.
Okay. Nach Weltwärts ging es ja für dich direkt weiter in die Schreinerinnenlehre. Wieso dieser direkte Einstieg und nicht erstmal so ankommen, wiederentdecken, sich selber wiederfinden hier in Deutschland? Mhm. Wieso so direkt los?
Ich habe auch bis heute hin immer noch mit vielen rückkehrenden Freiwilligen oder angehenden Freiwilligen Kontakt. Und was ich eigentlich allen immer mitgebe, ist, dass es viel schwieriger ist, nach Deutschland wieder zurückzukommen, als ins Ausland zu gehen. Wenn man ins Ausland geht, dann ist man darauf eingestellt, dass man sich auf etwas Neues einlassen muss. Dann freut man sich da drauf. Dann passiert einfach alles erstmal. Wenn man wieder zurückkommt, denkt man, man kommt in ein Deutschland, was man kennt. Man hat vielleicht auch gar nicht unbedingt Lust drauf, weil man gerade so ein tolles Jahr hatte. Und man muss sich auf einmal daran gewöhnen, dass man sich selber verändert hat und dass sich alle um einen rum auch verändert haben. Aber auch die Umgebung, wo man in Deutschland gelebt hat. Auf einmal sind ein paar Sachen anders und das ist erstmal total ungewohnt. Und dann ist meiner Meinung nach wichtig, dass man zwar darüber reflektiert, was man alles so erlebt hat, aber nicht zu viel nachdenkt und vor allem was zu tun hat. Man hat gerade ein ganzes Jahr lang nur angepackt oder ein halbes Jahr lang, egal wie lange man weltwärts gemacht hat. Aber man hat jeden Tag einen vollen Tag irgendwie gehabt und dann auf einmal nichts zu tun, das ist dann irgendwie komisch. Und ich hatte sowieso handwerkliches Interesse, habe mich aus dem Ausland schon auf diese Schreinerlehre beworben, konnte dann tatsächlich 2 Wochen, nachdem ich wieder in Deutschland war, damit anfangen, habe das auch gemacht und im Nachhinein war das einfach goldrichtig, weil ich was zu tun hatte, was mir Spaß gemacht hat, wo ich mich neu reindenken konnte. Ja, es war perfekt.
Ich glaube, wie bei allem, wie ein Weltwärtsjahr, ist natürlich auch die Rückkehr sehr individuell. Du hast gerade gesagt, das war jetzt so deine Erfahrung. Dafür ist auf jeden Fall immer auch super das verpflichtende Rückkehrerseminar. Da kann man sich reflektieren im Zweifel, da kann man ankommen. Aber genau, das war auf jeden Fall den Tipp, den du mitgegeben hast. Rückblickend auf deinen Weltwärtseinsatz, was hast du, würdest du sagen, auch vielleicht bis heute mitgenommen?
Gelassenheit auf jeden Fall. Ich würde sagen, an so schwierige Situationen, Krisensituationen, plötzliche Situationen kann ich wesentlich gelassener rangehen, als ich vorher gehen konnte. Ja. Und bei Herzlichkeit und Gastfreundschaft habe ich auch nochmal dazu gelernt, wie wichtig und wie bedeutend das ist, weil das habe ich in einem extremen Ausmaß dort erfahren dürfen und es ist ja einfach was wahnsinnig Schönes und ja, gibt einem viel. Und mit den Kindern war es auch mal total spannend. Also die hatten natürlich keinen Kicker. Ja, dann haben sie sich aus Papier so ein Spiel gebastelt, was letztendlich wie ein Kicker funktioniert hat. Oder wenn es keinen Fußball gab, wurden irgendwelche Sachen zusammengeschnürt und das war dann der Fußball. Nochmal Kreativität irgendwie auf einem anderen Level, dass man wirklich mit so Basics richtig weit kommt einfach.
Und du bist tatsächlich seit deiner Rückkehr auch weiterhin beim Kindermissionswerk Aachen engagiert. Du betreust da zum Beispiel neue, aber auch zurückkehrende Freiwillige. Wieso dieses Engagement? Also du hast ja wahrscheinlich mit Studium und Ausbildung schon genug zu tun gehabt.
Letztendlich braucht es nicht so viel Zeit. Und ich habe das Glück, dass das Kindermissionswerk, falls jemand das Kindermissionswerk nicht sagt, das sind die Sternsänger, die jedes Jahr zu Weihnachten von Haustür zu Haustür laufen. Das ist quasi die Organisation, mit denen ich entsandt wurde. Ich finde es einfach ein irre tolles Programm, die mir super viel mitgegeben haben. Und das würde ich gerne anderen weiterteilen. Deswegen habe ich auch jetzt 2 Jahre lang schon mitgeholfen, so einen Informationsabend zu organisieren, wo sich neue interessierte Freiwillige das anhören konnten, was wir zu erzählen hatten als Rückkehrer. Und kommt da so ein rückkehrender Freiwilliger, den kann man erstmal alles fragen. Mir hat das selber damals auch total geholfen, dass ich solche Ansprechpersonen hatte. Und deswegen bin ich das gerne auch für neue Freiwillige und ja, stehe da immer zur Verfügung, wenn die mich irgendwie anschreiben.
Was sind denn auf diesen Kennenlerntreffen, sage ich sie mal, und diesen Seminaren, was sind denn vielleicht die 2 meistgestellten Fragen, die du da bekommst?
Was muss ich mitnehmen?
Was antwortest du darauf?
Also, was bei mir im Koffer nicht fehlen darf, ist meistens eine Wärmflasche, weil egal, wo man außerhalb von Deutschland ist, wird es irgendwann kalt und meistens nachts. Ja. Und ansonsten Basics und ein Outfit, was ein bisschen besser ist. Und dann war schon auch oft so die Frage noch, wie hast du eigentlich vor Ort gewohnt? Mhm. Das war bei mir ja einfach zu beantworten. Ich habe in einem Studentenwohnheim, später in einer Wohnung. Aber es ist ja auch oft typisch, dass man in einer Gastfamilie wohnt. Ja. Aber das sind so, glaube ich, die drei häufigsten Unterbringen.
Welchen Rat würdest du zukünftigen Freiwilligen mitgeben?
Ich würde sagen, beschäftigt euch ruhig schon in Deutschland damit, dass man trotzdem noch die Offenheit braucht, um noch viel mehr Erfahrung machen zu können. Aber man hat gleichzeitig schon den Vorteil, dass einem nicht alles fremd ist. Mit der ganzen Organisation vielleicht schon ein bisschen mehr Kontakt vorneweg hat oder mit dem gesamten Thema, ich engagiere mich sozial. Und wie kann ich das auch in Deutschland machen? Wie kann ich das irgendwie kombinieren? Das finde ich toll. Wenn man nicht nur einfach ins Ausland geht und sagt, hey, ich mache da jetzt meinen Auslandsdienst und das war's dann auch. Wenn man zurückkommt, vor allem auch viel einfach davon erzählt und ja, es einfach schafft, dass man mehr so eine Verknüpfung über die ganze Welt damit erreicht, dass man diesen Dienst macht.
Besonders das danach erzählen oder mit deinem Photo-A-Day-Journal zeigen auch. Jetzt sind wir schon am Ende. Das bedeutet für dich, falls du noch irgendwas loswerden möchtest an die Menschen, die draußen hören, dann hättest du jetzt noch Zeit, die
Lust also, zu werden. Aus meiner persönlichen Erfahrung aus kann ich nur sagen, Sternsingen ist was Tolles. Egal, ob ihr als Sternsinger wirklich dabei seid oder als Betreuer, die dann mit Kindern durch die Straßen ziehen. Das ist wirklich eine Aktion von Kinder für Kinder und macht so viel Spaß wie dann später auch der Freiwilligendienst, den man im Anschluss daran machen kann.
Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Falls ihr bis dahin Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns an redaktion@weltwärts.de oder über Instagram. Und wenn ihr jetzt richtig heiß seid und selber weltwärts gehen wollt, dann los! Mehr Infos darüber gibt es, wie gesagt, auf www.weltwärts.de, weltwärts mit AE.
Nachhaltig weltwärts, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.